Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie letztens schon mal angesprochen, widmen wir uns dieser Folge endlich mal dem Thema Motorradtransport. Also zum Beispiel, um materialschonend in den Urlaub zu fahren, zur Rennstrecke oder Crosspiste oder vielleicht auch, um ein Gebrauchtschätzchen abzuholen. Wir reden also über Motorradanhänger, Wohnwägen und alles, was irgendwie mit dem Thema Motorradtransport zusammenhängt. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur beim Motorrad und begrüße mal wieder Robert Glück, unser Ressortleiter aus dem Service.
Hallo Rob. Servus, grüß Gott.
Rob, ich dachte mir, bevor wir jetzt mal richtig ins Thema reingehen, können wir ja nochmal ganz, ganz kurz erzählen, wie so unsere persönlichen Erfahrungen mit Hängern, mit Wohnanhängern und so weiter sind. Bei dir wahrscheinlich sind es ein paar mehr Erfahrungen als bei mir, das kann ich schon mal vorab sagen.
Ja, du musst mir jetzt ein Zeitfenster geben, damit ich nicht langweile. Also ich fahre zurzeit.
Dann gebe ich dir 30 Sekunden.
Okay, ich fahre zurzeit sehr viel mit Anhänger, weil ich pendel, habe noch keinen Transporter, den ich regelmäßig benutzen kann, bin also auf das Hinterherziehen meiner Schätzchen im Winter leider auch durch die Salzbrühe angewiesen und verfüge, glaube ich, über ein profundes Wissen zum Thema Motorradtransport mit Anhängern.
Ja, das glaube ich auch, deswegen sitzt du auch hier. Bei mir sind die Erfahrungen hauptsächlich beruflicher Natur und da auch, also wir machen ja viele Motorradtransporte in der Redaktion mit Sprintern, also mit Transportern, auch privat. Ich habe, ja, jeder hat ja irgendwie einen Anhänger im Zugriff so im Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Ich habe mir dann oft auch trotzdem einen Transporter gemietet, weil das für mich immer die komfortablere Lösung war, um eben ein Gebrauchtmotorrad abzuholen. Aber und warum das so ist, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
Naja, es kann nicht jeder einen VW-Bus vor der Türe stehen haben. Das ist budgetär nicht bei jedem drin.
Ja. Ich würde ganz gerne mal mit den Anhängern anfangen. Und bevor wir da anfangen, haben wir gedacht, wir reden noch mal ganz kurz über das Thema Führerschein.
Ich würde einfach den Hinweis geben, wenn man den Führerschein nicht so wie ich schon seit 1992 hat, beziehungsweise den ersten Führerschein hatte ich schon 1988, dann sollte man auf jeden Fall in seinen Führerschein reinschauen, was man denn überhaupt ziehen kann oder ziehen darf. Und in der Kategorie Führerschein Kategorie B ist es meines Wissens so, dass du unter 3,5 Tonnen bleiben musst, auch mit einem kleinen Hänger. Und sobald es dann ein bisschen schwerer wird, also wenn wir dann so in die 1000-Kilo-Klasse gehen, das sind dann gebremste Hänger schon, wo ich dann auch mal zwei größere Mopeds mitziehen kann, ist es oftmals notwendig, diese Führerscheinerweiterung B96 zu machen. Und wenn man dann eben insgesamt, also da darf man dann bis meines Wissens 4,25 Tonnen zu Gesamtgewicht dann ziehen. Und wenn es dann noch schwerer wird, also wenn wir jetzt reden, Transporter oder Wohnmobil mit gebremstem Anhänger, da kann es sogar nötig sein, dass man den Führerschein BE braucht. Und dann sind wir in einem Bereich, da kann man dann zu Gesamtgewicht bis 7 Tonnen ziehen. Grundsätzlich, wie gesagt, bevor man losfährt, erstmal gucken, was darf ich, und wenn man merkt, oh, ich darf ja eigentlich mit Papax X5 gar nichts ziehen oder halt nur eine Mofa hinten draufstellen, dann sollte man vielleicht über diese B96 Erweiterung nachdenken. Die ist meines Wissens auch ohne Fahrprüfung erhältlich, man muss aber Fahrstunden machen und Fahrpraxis nachweisen. Na, also das nur also als Base Layer sozusagen. Ja. Bevor wir jetzt dann bei den Anhängern einsteigen.
Ja, der erhobene Zeigefinger, nämlich deshalb, weil, ich habe es gerade eben erzählt, ich bin nämlich auch schon mal mit einem Anhänger gefahren, um ein Motorrad abzuholen, und ich bin mir nicht so sicher, ob ich den hätte fahren dürfen oder ziehen dürfen, besser gesagt.
Also wenn das jetzt ein erhobener Zeigefinger war, dann möchte ich jetzt richtigstellen, es war keiner, ja, weil das Thema Anhänger fahren oder Anhänger hinterherziehen, kommen auch gleich drauf, ein sehr lästiges ist, was eben teilweise Überholverbote angeht, was Geschwindigkeit angeht, also sprich ungebremst 80 und gebremst und gefedert mit dem entsprechenden Zugfahrzeug mit ABS vorne dran, dann immerhin schon mal 100, was letztendlich meiner persönlichen Meinung nach mittlerweile nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und in Frankreich und Benelux sowieso völlig ignoriert wird. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber man merkt schon auch bei dem Thema, oder das Thema Anhänger ist relativ komplex. Also allein schon bei der Bauart haben wir ja schon ganz verschiedene Konzepte.
Ja, also lass uns mal, ich sage jetzt mal von günstig, weil breite Masse, bis edel und teuer so ein bisschen durchdeklinieren. Also der günstigste Motorradanhänger ist die ungebremste Bauversion mit offenem Fahrgestell. Also das heißt nur Schienen drauf, zwei oder drei Schienen. Das sind in der Regel Anhänger, wo ich dann gut mal zwei, im Ernstfall sogar drei Enduros drauf kriege, ohne das zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten.
Also Sport-Enduros.
Sport-Enduros, ja. In dem Fall, ja. Und das sind in der Regel, ich sage jetzt mal, wenn wir bei diesen Spezialanhängern bleiben, die günstigsten. Man kann natürlich auch einen offenen Plattformanhänger kaufen, wenn der jetzt spezialisiert ist auf Motorradtransport mit vielleicht schon Radwippen drauf, dann sind wir da schon im nächsten Level. Wenn man das dann auch noch steigern will, dann gibt es diese Plattformanhänger mit einem geschlossenen Boden und Verankerungs- und vor allem auch Verzugmöglichkeiten für Motorrädern schon integriert. Gibt sie dann auch absenkbar, um eben schwerere Motorräder aufzuladen. Also man hat ja nicht nur, ich sag jetzt mal, eine Sportenduro, sondern man will ja vielleicht auch mal die Harley nach Fark am See fahren. Und wenn man jetzt halt 300 Kilo plus aufladen muss über eine Rampe auf dann also quasi eine im Wasser stehende horizontale Ebene, dann ist es durchaus eine Challenge. Und wenn man jetzt einen absenkbaren Hänger hat, dann ist es natürlich deutlich einfacher, weil dann quasi die Rampe entfällt und ich direkt in einem sehr flachen Winkel auf den Anhänger drauffahren kann. So, und dann gibt es noch die absolute Premium-Kategorie bei den offenen Anhängern und da hatten wir jetzt neulich im Heft eine wunderbare Geschichte vorgestellt von der Firma Trailer. Das ist ein absenkbarer und klappbarer Anhänger, der zudem noch gebremst ist und den es dann auch noch in Gewichtskategorien von 750, 1000 und 1300 Kilogramm geht. Und das ist dann natürlich so ein, ja, ich sage jetzt mal so eine Art Maybach, den man sich da in dem Fall nicht vor die Türe stellen muss, weil er ist sehr klappbar, sondern den kann man dann auch noch schön in die Garage stellen. Genau, das wären jetzt so die offenen Anhänger, die mir so, ja, spontan.
Ja, so grundsätzlich einfallen. Mal die, schon eine ganz schöne Bandbreite eben. Und dann gibt es eben natürlich auch noch geschlossene Hänger, womit man dann zumindest dieses Salzproblem nicht hat, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, im Winter vielleicht in die wärmeren Gefilden fahren möchte und aber über gesalzene Autobahnen eben fährt und so weiter, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee.
Genau, also ich sag mal, wenn wir jetzt nochmal bei den offenen Anhängern bleiben, ist es halt preislich schon so, nur wie gesagt, die günstigen sind die offenen Hänger. Da hat man halt, ich sage jetzt auch beim Verladen, das Problem, dass man eben nicht parallel zum Motorrad stehen kann, sondern man muss entweder quasi vom Boden nach oben arbeiten und am Lenker festhalten, während man das Motorrad auf den Hänger bringt, oder aber ich sag mal, wenn ich jetzt einen Drei-Schienenhänger habe, dann kann ich, wenn ich rechts auflade, auf der mittleren Schiene stehen und wenn ich links auflade, kann ich rechts neben Motorrad auf der mittleren Schiene stehen. Aber das sind natürlich Geschichten, die macht man, ich sag mal, erstmal, wenn man routiniert ist. B, wenn es trocken ist, weil eine nasse Aluschiene mit Turnschuhen, das muss nicht gut gehen. Und ich habe jetzt zwar in meiner langen Anhängerlaufbahn noch nie ein Motorrad vom Hänger verloren, also weder beim Aufladen noch während der Fahrt, aber es wird schon relativ spannend, wenn man jetzt, wie jetzt bei mir vorrätig im Haushalt gerade, wenn man eine VFR 57 mit dann auch 240 Kilo auf eine nasse Stahlschiene aufladen muss. Also da muss man schon, ich sag mal, selbstbewusst rangehen und immer im Kopf behalten, ein Motorrad wiegt so lange nichts, wie es genau senkrecht steht, und Motorrad wird wahnsinnig schwer, wenn es nur 5 Grad Schräglage hat. Und wenn man das dann eben auf so einem offenen Hänger balancieren muss, dann ist es ein Thema, das sollte man schon ein paar Mal gemacht haben. Also na, das ist so die Einstiegskategorie. Deutlich, ich sag auch sicherer, vom Handling her wird es natürlich auf einem Plattformhänger, keine Frage. Und alles, was dann on top kommt, wie geschlossene Anhänger, ist es natürlich auch besser, was den Wetterschutz angeht, keine Frage. Man kann auch, wenn man bei offenen Hängern ist, muss man jetzt keinen Spezial-Motorradtransporter kaufen, sondern es gibt bei welchen Baumarktketten auch immer, gibt es öfter mal so Angebote. Hier der 750 Kilo Anhänger für 3,99. Einfach so ein offener Anhänger mit hinten so einer Klappe dran und Ladebordwänden hier, mit dem man auch dann den Grünschnitt mal wegfahren kann. Die Dinger sind auch völlig in Ordnung für ein, zwei Mal im Jahr ein Motorrad transportieren. Man muss aber, bevor man es erstmal auflädt, sich erstmal überlegen, wo kann ich das Fahrzeug überhaupt verzurren, und wenn keine Zupunkte dran sind, muss man sich überlegen, wo kann ich solche setzen. Aber das Thema Verzurren, Zurren, denke ich, behandeln wir später nochmal gesondert.
Ja, genauso wie auch bei jeder Kategorie so das Thema ist, ist es was ich mir nur für einen Motorradurlaub oder Rennstrecke etc. kaufe oder ist es was ich halt vielleicht mir sowieso anschaffen möchte und auch für dieses Motorradtransportthema benutze. Also,
exakt, ja.
Ja. Wobei die Hänger, dass, wenn wir jetzt schon bei den Preisen, da so oder so auch die günstigste Lösung sind. Also es gibt schon welche ab unter 1000, so bei 900 Euro ungefähr fangen die an. Und je mehr Zubehör, je mehr Komfortausstattung, desto eher ist man dann bei 2.000, 3.000 Euro und man kann auch 5.000 Euro mehr ausgeben. Aber selbst bei den teuersten Anhängern, also ich glaube, man bleibt da trotzdem immer noch im vierstelligen Bereich. Was dann
das,
immer noch,
das hängt davon ab. Also wenn du jetzt, wie gesagt, diese bereits erwähnte Edelvariante nimmst mit gebremst, absenkbar, klappbar, dann bist du bei einem Basispreis, da fängst du bei dem 1.000 Kilo Anhänger an zu konfigurieren, unter 5.000 Euro. Hast auch schon eine ordentliche Ausstattung dran, aber du kannst diesen Anhänger natürlich noch mit Fahrradträgern, alle möglichen versehen, dann bist du natürlich locker irgendwie so bei 7. Mhm. Wie gesagt, da muss man selber wissen, wie oft man fährt. Ich finde, das ist auch völlig legitim, wenn man jetzt zweimal im Jahr nur ein Moped transportieren muss oder, keine Ahnung, 3-4 Mal im Jahr, wenn man jetzt nicht eine Rennserie fährt und weiß, ich muss dieses Jahr 8 Mal auf die Crossstrecke oder auf die Rennstrecke, dann ist es auch durchaus legitim, einfach einen ganz normalen Plattformhänger zu nehmen, den vielleicht der Onkel irgendwo rumstehen hat, da mir vielleicht eine Vorderradwippe draufzustellen und mir Zupunkte vernünftige an den Anhänger anzubringen und dann ist das Thema gegessen. Das muss jeder selber wissen, den Einsatzzweck muss er selber definieren, um dann zu wissen, was er in der Lage ist oder auch willens ist zu bezahlen. Und wenn man halt ganz klar sagt, ich will jetzt im Jahr in der Wintersaison 3-4 Mal in Spanien was machen, dann ist es absolute Pflicht, einen geschlossenen Hänger zu haben. Also nur als kleinen Exkurs, ich bin vor Jahren mal nach Le Denon runtergefahren. Da bin ich noch Millet Challenge gefahren, hatte also das Motorrad hinter meinem VW-Bus in einem geschlossenen Transporter und hinten auf dem Fahrradträger hatte ich ein Fahrrad, das ich von einem Kollegen geschenkt bekommen hatte. Das Fahrrad war damals, ich meine, 30 Jahre alt, sah aus wie neu und ich kann ich gar nicht anders sagen. Ich trottel, ziehe das von Stuttgart bis Le Denon durch in Südfrankreich auf der französischen Autobahn durch den Salz, stelle es im Fahrerlager ab, spüle es einmal kurz mit Wasser ab, habe das Fahrrad dann aber 3 Tage nicht gebraucht und beim Aufladen habe ich schon gemerkt, der ganze Antriebsstrang von diesem wirklich 30 Jahre alten, aber neuwertigen Fahrzeug war einfach komplett totgerostet. So, also ich hätte das Fahrrad schon in Frankreich im Müll schmeißen müssen. Ich habe es dann wieder aufgeladen, habe es nach Hause gebracht und habe dann noch versucht, irgendwas an diesem Fahrrad zu retten und das war einfach nicht möglich. Also dieses Streusalz hat innerhalb von 700 Kilometer runterfahren und 700 Kilometer zurückfahren, dieses Fahrrad vernichtet. Und das wird es natürlich auch mit einem Motorrad tun, das hinter einem Auto in dieser ganzen Salz-Ekelgischt hinterhergezogen wird. Man kann natürlich die Motorräder oder die Fahrräder direkt nach dem Anladen richtig dampfstrahlen oder richtig waschen, aber es ist einfach nicht gut. Also von daher sage ich mal, wenn du hier in Deutschland 3-4 Mal irgendwo hinfährst mit dem Moped auf den Hänger, mach's billig, aber wenn du sowieso schon engagiert bist oder im Sport stehst, dann, ich sag mal, mach's richtig, nimm einen geschlossenen Hänger, wenn du durch die Schlechtwettersaison irgendwo hinfahren musst.
Also Vorteile, um das auch nochmal zusammenfassend gesagt zu haben, ist sicherlich, dass es die günstigste und vielseitigste Lösung ist für alles eigentlich, egal was man da irgendwie vorhat. Eben weil du auch so eine enorme Bandbreite hast. Nachteile, auch völlig offensichtlich, braucht natürlich Platz, wenn er nicht gebraucht wird. Zum einen mal in der Garage, wenn man eine Garage hat, wenn man keine hat, umso blöder. Braucht aber auch Platz im Urlaub, also sprich, wenn jetzt das Hotel nicht einen üppigen Parkplatz hat, dann muss der da auch irgendwo stehen. Das Reisetempo, ja, haben wir angesprochen, du hast die 80 km/h-Variante oder 100 km/h. Das ist jetzt, gerade wenn du weit in den Süden fährst, kann das ja auch ein Thema sein und das Thema Rangieren, ja, ist einfach objektiv ein Nachteil.
Definitiv, ja.
Man lernt es sicherlich, je öfter man damit fährt, aber es ist jetzt mal im Vergleich zur nächsten Kategorie, zum Transporter, ist es einfach ein Nachteil.
Genau. Ja. Letztendlich hast du halt die Chance oder die Möglichkeit, einen normalen PKW nur zu verwenden. Also du musst jetzt nicht einen Transporter fahren, nur weil du 1-2 Mal im Jahr ein Motorrad transportierst. Was ich auch als Vorteil ansehe, ist, wenn du, ich sage jetzt mal, in der unteren Kategorie einsteigst, dann reden wir ja tatsächlich, also wenn man so einen Baumarkt-Hänger zum Beispiel nimmt und sich da ein bisschen was hinbastelt, dann kann man diese Fahrzeuge auch, ich sag mal, auf die Seite stellen. Also ich habe mir vor, das ist mittlerweile das Fahrzeug, das ich am allerlängsten in meinem Bestand habe. Ich habe mir, ich meine 2007 bei eBay damals für 164 Euro einen Dreispur-Motorradhänger ungebremst gekauft für 184 Euro.
Das klingt sehr günstig.
Der hatte damals so einen leichten Knick in also das Chassis war in Ordnung, aber in einer von diesen umlaufenden Stahlrohre mit den Zurschienen oder Zurschlaufen dran, Zurösen dran, war so ein leichter Knick, weil den irgendwann mal einer irgendwo hat hängen lassen. Und da war es völlig klar, bei 184 Euro, das Ding habe ich auf die Seite gekippt und mit dem Gurt an den Zaun festgebunden. Also ich habe den einfach auf dem Rad liegend zeitlich verstaut und gesichert gegen Unfall mit einem Gurt an den Zaun an Feierabend. Weil bei einem Einstiegspreis von 184 Euro ist mir das egal, ob das Ding noch einen Kratzer mehr hat oder nicht. Und wie gesagt, ich habe das Ding jetzt schon ewig. Ich habe zweimal die Reifen gewechselt, einfach nur, damit halt neue Reifen drauf sind für den TÜV. Ich habe jetzt einmal die Radlager machen müssen und das Ding steht nur draußen. So, also billiger geht's wirklich nicht. Wenn wir jetzt allein schon bedenken, was der Unterschied in einer Versicherung ist zwischen einem Transporter und einem PKW,
ja,
kannst du dir im Ernstfall sogar 100 Anhänger leisten.
Ja, und auch, du hast es schon gesagt, diese Zurschienen und auch diese Wippe, also fürs Vorderrad, das sind ja auch Sachen, die kann man sich ja auch einzeln kaufen und dann eben, wenn du jetzt eben nur so eine Plattform hast, so einen typischen Gartenanhänger, dann kann man sich das ja auch ein bisschen zurecht basteln.
Genau, und du wirst auch immer den Komfort haben, wenn du jetzt so einen billigen Anhänger aus dem Baumarkt nimmst. Ne, die haben normalerweise so einen Siebdruckplattenboden. Du stellst so eine Vorderradwippe drauf, hast eine ordentliche Rampe, schiebst das Moped drauf in die Wippe rein. Also das heißt, du stehst auf solidem Boden. Mhm. Und wie gesagt, jetzt bei den billigen Motorradanhängern, offene Schiene, stehst du halt nie auf dem Niveau des Motorrads, sondern immer unter dem Motorrad, was vom Handling her einfach schlecht ist. So. Ja. Du musst natürlich auch aufpassen oder bedenken, wenn du jetzt, egal ob Motorradanhänger spezialisiert oder einen offenen, günstigen Anhänger, wenn du so ein Ding kaufst in der absolut untersten Preisliga, du hast in der Regel kein Stützrad dran. Das heißt, und du hast auch hinten keine Stützen dran. Das heißt, du kannst diese Anhänger nur angehängt beladen und entladen. Also, weil das Ding sonst immer quasi auf der Anhängerkupplung liegt. Und in dem Moment, wo du, sage ich mal, ein Stützrad hast, bringt dir das bei einem ungebremsten Hänger nichts, solange der nicht noch Keile hat, damit du beladen kannst. Weil wenn du ein Motorrad mit 200 plus Kilo Masse auf den Anhänger schiebst, muss der eigentlich gebremst sein oder halt am Auto dranhängen schon, damit du den nicht mit dem Motorrad wegschiebst. Also das sind lauter so Sachen, du kannst billig kaufen, aber dann hast du halt auch den Kompromiss, dass du im Ernstfall nur angehängt beladen kannst. So bei einem Super-Duper-Hänger, wie der neulich getestet, der hat eine Bremse, den lässt er runter, dann fährst du quasi schon in die Vorderradwippe rein, das steht safe. Du kannst komplett entspannt mit deinem Kaffee in der Hand das Motorrad verzurren, dann kurbelst du das Ding wieder quasi in Fahrposition, sicherst und alles ist easy. Ne? Aber da redet man halt einfach von 500% höherem Einstiegspreis oder 600%.
Ja, und höhere Einstiegspreis ist trotzdem noch eine gute Überleitung zu den Transportern. Ich habe gesehen sogar, dass wir das 2013 sogar mal in der Kaufberatung hatten im Heft. Inklusive dann Maße des Innenraums und so weiter. Das fand ich auch spannend. Ich kenne es vor allem jetzt hier auch aus der Redaktion von unserem Ford Transit, den wir da haben, dass da schon auch mit, je nach Motorrad, mit Spiegelabschrauben kriegt man auch mal zwei Motorräder locker rein, würde ich sagen. In so ein, zumindest wenn du so ein, also da beißt sich schon wieder mit der Alltagstauglichkeit, weil wenn du jetzt so einen Transporter hast, wo du dann die hintere Sitzreihe ausbauen kannst, dann funktioniert es ja. Aber da geht es ja schon wieder los. Und da ist halt auch eben die Frage, wer kauft sich einen Transporter nur, um Motorräder zu transportieren? Also das ist, glaube ich, eher der Punkt wie du, wenn man sowieso einen VW-Bus oder eben irgendeinen Transporter hat. Geschweige denn noch einen größeren Sprinter oder sowas. Also
genau, du musst einfach da differenzieren wieder, was möchtest du mal grundsätzlich für ein Auto fahren? Wenn du jetzt Motorsportler bist, dann wirst du automatisch einen Bus fahren. Ob es dann ein Sprinter ist, stelle ich jetzt mal in Frage. Aber ich sag mal, der Motorradtransport von zwei normalen, ich sag jetzt mal Mittelklasse-Motorrädern ist eventuell mit Spiegelabschrauben in jedem gängigen Transporter mit normalem, schrägstrich kurzen Radstand möglich. So, sofern die Rückbank ausbaubar ist. Es gibt so ein paar Autos, die eignen sich ein bisschen besser, weil sie im Prinzip gerade Seitenwände haben, sich oben zum Dach hin nicht verjüngen. Das ist aber eher so ein Thema für die Ausbauer. Bei den Mopeds muss man eher so auf die Radkästen achten, wie komme ich da vorbei. Aber egal, ob jetzt, fangen wir mal bei Mercedes an, gehen über VW zum Ford oder auch zu den ganzen PSA-Konzern-Derivaten wie
Citroën,
Opel. Peugeot und Opel und ja. so weiter. Also in der Regel kriegst du zwei Mittelklasse-Motorräder und jetzt sagen wir jetzt einfach mal Z900 oder auch eine Sport-Enduro kriegst du sowieso rein. Im Ernstfall sogar drei, wenn der eine noch rückwärts reinschiebst. Also das ist vom Raum her möglich. Wenn man jetzt einen alltagstauglichen Transporter haben möchte, also jetzt gehen wir mal Richtung Multivan und ähnliches, also sprich mit ordentlicher Innenausstattung und eben Rücksitzbank verschiebbar, im Ernstfall rausnehmbar, dann funktioniert das auch gut. Bei den Multivans oder beziehungsweise bei diesen PKW-mäßig ausgestatteten Transportern hast du halt in der Regel das Problem, dass du dir erstmal Zupunkte auch bauen musst, dass du dir durch diese, ich sag mal, in dem schönen Innenraum ist halt der Transport von solchen Gütern nicht vorgesehen. Ja. Das heißt, du musst vor dem ersten Mal verladen erstmal einen zeitlichen Aufwand betreiben, um Airline-Schienen irgendwo zu montieren, um irgendwie, das habe ich zum Beispiel gemacht an meinem damaligen Dienst T5.2. Ich habe von den Vordersitzen die Kunststoffverblendungen runtergemacht, dass quasi die Stahlsitzgestelle da waren, also sichtbar waren. Da habe ich dann stumpf einfach Airline-Schienen draufgeschraubt quer und dann hatte ich für vorne schon mal meine Zupunkte. Ne? Und weil es ein Leasing-Auto war, musste man natürlich auch immer an Rückbau denken. Das heißt, ich habe, als es die Rückgabe anstand, wurde diese Schiene wieder entfernt von mir. Ich habe die Plastikblenden davor gemacht. Kein Mensch hat gesehen, dass da vier Löcher in den Sitzgestellen drin sind und Feierabend.
Ja. Und hattest du im Boden auch so zur Ösen? Oder?
Ich hatte da auf der C-Säulenhöhe hatte ich zwei Zurösen links und rechts, was dann zur Not auch geht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass bei diesen PKW-ähnlichen Transportern ein bisschen mehr Aufwand betrieben werden muss, bis man das erste Mal Motorrad transportieren kann. Aber wenn, ich sag jetzt mal, die Zupunkte gesetzt sind, dann geht es problemlos.
Ja. Also das ist zumindest eine Möglichkeit. Wie gesagt, wenn man es eh regelmäßig nutzen möchte, ist jetzt, glaube ich, weniger was für. Ich transportiere einmal im Jahr ein Motorrad oder so. Ja, Vorteile, wir hatten es gerade eben schon, das Motorrad ist geschützt vor dem Wetter, vor, weiß ich nicht, neugierigen Blicken vielleicht auch. Du hast keine Einschränkung beim Reisetempo, du hast keinen zusätzlichen Platzbedarf, außer es ist das zweite oder dritte Auto. Okay, das Thema hast du beim Wohnmobil auch. Aber ja, eigentlich nur sinnvoll, wenn du das Auto sonst auch nutzt und du hast nicht wirklich Platz für Gepäck. Oder je nachdem, also wenn man jetzt vielleicht zu zweit, zu dritt in Urlaub fahren würde, dann kriegt man das ja noch zwischen den Motorrädern ganz gut unter vielleicht.
Ja, also das, ich sag mal, wenn du jetzt im urbanen Raum wohnst, dann wirst du wahrscheinlich, wie laut Verkaufszahlen, der Transporter werden 80% der Leute zum kurzen Radstand greifen. Kurzer Radstand heißt, dass das Auto in der Regel, also auf jeden Fall unter 5 Meter ist, in der Regel zwischen 4,90 Meter und 5 Meter oder sogar 4,80 Meter und unter 5 Meter. Und da wird es dann mit zwei normalen Mopeds und zwei Lederkombis und zweimal Stiefel und dann noch ein bisschen Urlaubsgepäck und vielleicht noch eine Kühlbox dabei. Da musst du schon anfangen, so ein bisschen zu stapeln. Und wenn du jetzt eben, ich sag jetzt mal, Platz hast oder eine Garage, Stellplatz, was auch immer, das ist mein persönlicher Favorit, dann würde ich immer zu so einem Transporter greifen in der Klasse VW-Bus, allerdings mit langem Radstand, weil dadurch gewinnst du 40 Zentimeter mehr im Innenraum. Und das heißt, du stellst da einfach mal ganz entspannt zwei Motorräder rein, hast hinter diesen Motorrädern in der Regel dann noch zwischen 40 und 50 Zentimeter Platz, wo du einfach Sachen hinstellen kannst, auch sichern kannst. Und was wir auch schon gemacht hatten hier in der Redaktion damals bei den T5-Transportern, wenn wir also wirklich, sag ich mal, Fotograf und Material fahren mussten, dann hatten wir teilweise auch die Zweiersitzbank hinten drin im langen Radstand, haben dann quasi daneben noch ein Motorrad gestellt, dass das Vorderrad quasi als Armlehne gedient hat für den Sitzplatz auf der zweiten Sitzreihe und hatten dann noch genug Platz. Also auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten und wenn jetzt einer sowieso sagt, ich fahre nicht mit Hänger, dann kann ich auch nur empfehlen, kauft euch einen Transporter, wenn möglich, mit beidseitigen Schiebetüren, weil das einfach das Beladen wahnsinnig entspannt. Ne? Und auch noch so ein Nachteil ist das Thema, wenn man ältere Motorräder transportiert, Und da ist wieder die doppelte Schiebetüre auch von Vorteil. Motorräder vor Euro 5, also im Prinzip alles vor Baujahr 2019, hat keinen Aktivkohlefilter im Kraftstoffsystem. Also sprich, die Tanks gasen aus, die Vergaser laufen gerne über. Das heißt, du fährst jetzt gerade mal in so einem offenen Multivan, der ja auch keine Trennwand zum Beispiel hat, fährst du in diesem Benzindampf rum, was mit Sicherheit nicht gut ist für einen selber, was Kopfweh erzeugt und Langzeitfolgen wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja.
Ja. Das wäre doch genau das Richtige für so einen Wunderbaum eigentlich.
Ja, genau. Das ist ein Wunderbaum 95
für Petrol,
oder Petrolheads, genau.
Ja. Ja, noch so die Klasse größer. Ich meine, das wird sich dann, glaube ich, wirklich niemand wirklich kaufen. Aber wir haben es ja hier oft auch im Redaktionseinsatz eben so, ich sag mal, Mercedes-Benz Sprintergröße gibt es ja auch mit kurzem, kann man fast nicht mehr sagen, aber mit kurzem und noch längerem Radstand. Da haben wir es ja teilweise auch schon so gehabt, dass da wirklich 3 oder bis zu 5 Motorräder drin stehen und dann mit der ganzen Ausrüstung, die da noch reingeschmissen wird, dass du da dann allerdings schon auch echt mit der Zuladung, dass es da knapp werden kann, genau. Sagen wir es mal so. Oder dass du halt vielleicht 5 Mittelklasse-Motorräder reinbekommst, aber wenn du halt einen Cruiser vergleichstest hast, wird es halt also bei 5
Mittelklasse-Motorrädern
wird es wahrscheinlich auch schon knapp.
Da muss das Fahrzeug offiziell dann autonom fahren. Ja, aber in der Sprinterklasse zum Beispiel hast du den Vorteil, auch wenn du jetzt den kürzesten Radstand nimmst, das sind in der Regel Fahrzeuge natürlich mit Trennwand. Du hast eine deutlich höhere Fahrzeughöhe, sprich du verlierst Alltagstauglichkeit, Streckstrich, also Tiefgaragenhöhe ist halt nicht mehr. Du hast aber den Vorteil, dass du eigentlich jedes Motorrad reinbekommst, von der Höhe her. Du hast ordentlich Platz, um stehend gut verladen zu können. Du hast aber wiederum das Problem durch die höhere Fahrzeughöhe und eben, es ist jetzt egal, ob Ducato oder Mercedes Sprinter mit Heckantrieb, du hast eine relativ hohe Ladehöhe und da musst du dann eben mit entsprechend langen Rampen arbeiten, damit es nicht zu schwierig wird.
Ja.
Mit dem Rein- und Rausfahren.
Ja, genau. Hat alles Vor- und Nachteile. Beziehungsweise das deckt sich fast schon mit diesem, da kommen wir aber gleich noch drauf, mit den Wohnmobilen, die ja auch oft auf dieser Basis sind, dieser Fahrzeuge. Aber lass uns doch zuerst nochmal über die Wohnwägen mit Transportmöglichkeit sprechen.
Ja.
Das ist ja auch ein Spezialfall für sich und oft auch gar nicht so nur für Motorradfahrer gebaut, sondern eben auch für Mountainbiker und Surfer und Kitesurfer und was es nicht alles gibt. Also auf jeden Fall irgendwelche Szenarien, ich fahre in den Urlaub und muss mein Sportgerät mitnehmen und möchte aber auch da drin übernachten. Und da gibt es eben auch ein paar Anhänger, die dann auch sich für ein Motorrad eignen. Meistens aber, glaube ich, nur für eins, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe, für eins oder zwei das vielleicht. Also das ist dann wirklich schon auch sehr mit Einbußen im Wohnraum einhergehend.
Ja, auch da steht natürlich immer erstmal das Benutzerprofil im Vordergrund. Wenn du sowieso campen gehst, wenn du gerne dein Motorrad dabei hättest, dann hast du natürlich ein Problem, weil entweder ziehst du einen Wohnwagen oder du ziehst eben einen Motorradanhänger. Oder aber du machst es richtig teuer, du hast dann vorne einen Transporter für 60.000 Euro mit Motorrad drin für 20.000 Euro und dahinter nochmal einen Wohnwagen für 40.000 Euro. Das ist eine Geschichte, da bin ich raus und sind wahrscheinlich auch viele Hörer raus. Ich sage jetzt nicht, dass Knaus die Idee hatte, aber ich sage, dass der Knaus Sport und Fun, der ist mir wohl bekannt, weil auch unser Testchef, der Kollege Andreas Bildel, den schon vor Jahrzehnten benutzt hat. Und das ist für mich so der Wohnwagen, der den Motorradtransport ja für mich also das erste Mal erlaubt hat. Das war für mich die erste Wahrnehmung eines Wohnwagens mit Transportmöglichkeit. Es gibt diesen Knaus Sport & Fun heute noch. Und das ist ein sehr kompakter Wohnwagen. Da kriege ich ja letztendlich ein Rennmotorrad reingestellt in die Mitte. Der Wohnraum ist, ich sag jetzt mal, ein bisschen spärlicher als in diesen, ich sag jetzt mal, tappert in Gelsenkirchener Barock ausgestatteten Doppelachsern. Aber das ist ein sehr pragmatischer Wohnwagen, der mir die Möglichkeit gibt, zentral auf der Achse und damit von der Gewichtsverteilung sehr gut ein Rennmotorrad und Material für die Rennstrecke zu transportieren. Also wie gesagt, der Kollege Bildel hat den locker 5 Jahre benutzt bei Renntrainings damals, als auch IDM gefahren ist und war immer sehr zufrieden damit. Und das ist so ein Hänger, wo ich mir sage, okay, wenn du ein bisschen campen gehst, wenn du eine komplette Rennsaison fährst und wenn du dann nur einen normalen PKW zur Verfügung hast, dann ist das ist schon eine sehr gute Möglichkeit, um Hobby und eben auch Komfort dann vor Ort zu verbinden. Wenn du jetzt sagst, Geld spielt weniger eine Rolle, ich möchte mindestens 2 Mopeds dabei haben, weil ja auch die Frau mitgeht und die auch ein eigenes Motorrad hat, dann hat sich da, ich meine 2015 oder 2012 die Firma Sportcaravan gegründet. Die haben den sogenannten Cube gebaut und den Cube gibt es in 3 verschiedenen Größen, meine ich. Und da kriegst du dann sogar ein Quad hinten rein. Aber das ist dann wirklich ein Transportanhänger, also ein geschlossener Kastenanhänger, der sehr hochwertig dann in Richtung Wohnraum und Motorradtransport umgebaut wurde. Und den gibt es auch ganz klein für ein Motorrad und gibt es auch riesengroß als Cube 5 mit 2 Motorrädern und Material hinten rein.
Ja, ich sehe es auch gerade, weil wir hier noch parallel das Heft aufgeschlagen haben. Na, auf das hätte ich eh noch verwiesen. Weil da gibt es nämlich auch die Variante, wo das Motorrad quasi neben der Spüle oder zwischen Spüle und Kühlschrank parkt und dann gibt es eben die Variante mit so einem separates Abteil.
Genau. Ja, was bei diesem Knaus Sport und Fun noch zu erwähnen ist, es ist bei weitem nicht der einzige Wohnwagen, mit dem man vernünftig ein Motorrad mittlerweile transportieren kann, aber für mich eben der erste, den ich so wahrgenommen habe. Die Anhänger sind natürlich ein Kompromiss. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Ding mir mal anschauen, dann überlegt euch auch bitte direkt, was soll da rein. Und jetzt haben wir vom Kollegen gesprochen, der Rennstrecke gefahren ist, der hatte damals eine 600er dabei, eine 600er ist schlank. Da muss man unbedingt drauf achten, wie breit ist die Türe. Ne? Also das sind diese physischen Grenzen, die eben einigen Motorrädern den Zugang zu so einem Wohnanhänger einfach verwehren, weil ich sage jetzt mal, die übliche Reise-Enduro hat halt eine Lenkerbreite oder einen Spiegel von 1,10
Meter. Da wird's schon knapp.
Da kommst du halt nicht mehr durch die Türe, ganz einfach.
Und wenn's dann, und dann bleibst du irgendwo anders hängen, also, ja.
Genau, also, es ist immer ein Kompromiss. Ich finde aber in dem Fall ein sehr charmanter, wenn man sowieso an dem Thema Camping Spaß hat oder irgendwas haben möchte, was man auch abseits des Motorradthemas benutzen kann.
Also, ich denke mir auch, wenn ich doch eh schon den extra Parkraum, also quasi die gleichen Nachteile habe wie beim Anhänger, dann habe ich ja auch wenigstens den Komfort und Motorrad ist auch geschützt und du kannst vielleicht noch das mit einem Familienurlaub vereinen, wenn man das möchte.
Exakt.
Größter Nachteil ist sicherlich auch, die Preise sind dann, also ich habe mir hier notiert, ab etwa 23.000 und die getesteten waren jetzt aber eher so bei 34.000 plus, also.
Ja, aber da denke ich auch, also, wenn es nicht neu sein muss, guck dich um. Wie gesagt, der erwähnte Wohnwagen, der ist jetzt auch schon seit mindestens 10, eher 15 Jahren auf dem Markt. Die gibt es entsprechend auch gebraucht. Also ich denke, da kann man auch mit einem Budget unter 15 oder vielleicht sogar um die 10 fündig werden.
Ja.
Ohne dass man irgendeine verranzte Warzenbude dann sich vor die Haustür stellt.
Ja, und es sind jetzt ja eh schon einige Möglichkeiten für alle möglichen Anwendungsgebiete und dann gibt es ja auch noch die Wohnmobile mit Transportmöglichkeit. Die Wohnmobile, die auf Sprinterbasis sozusagen sind oder was so diese Größe angeht und dann gibt es ja auch richtige Wohnmobile, die das glaube ich auch haben, oder? Also
ja, also die,
also wir müssen
Camping,
unterscheiden
Campingbusse
und
genau
Campingbus und Wohnmobil. Das war der.
Wir müssen
Begriff,
dazwischen
den
Campervan unterscheiden und ein Reisemobil.
Ja.
Und der Campervan oder der Campingbus ist in der Regel definiert über das Grundfahrzeug als Transporter, also wie der Sprinter, Ducato, Ford Transit. Und da gibt es ein paar interessante Varianten, die mittlerweile auch als motorradtauglich vermarktet werden, die natürlich auch gut sind für 2 bis 3 E-Bikes hinten rein. Ne? Und die werden deswegen speziell als motorradtauglich vermarktet, weil in dieser Campervan-Klasse das querliegende Heckbett mittlerweile sich verbreitet hat wie eine Seuche. Also es gibt quasi kaum mehr Grundrisse, wo ich die Möglichkeit habe, von hinten ein Motorrad einzuladen. Weil jeder Standardausbau in dieser Fahrzeugklasse, egal ob jetzt 5,40 Meter, 6 Meter oder 6,60 Meter, je nach Radstand, einfach ein Querbett hinten reinnagelt. Und das ist dann ein relativ großer Aufwand, da noch ein Motorrad reinzukriegen, weil ich dann das komplette Bett abbauen muss. Ich muss dann die Lattenroste irgendwo storen. Ich muss die irgendwie sichern und die Fahrzeuge sind einfach nicht dafür vorgesehen, dass da noch ein Motorrad transportiert wird. Es gibt ein paar Varianten auf dem Markt, die sind dezidiert so gebaut. Es gibt hier auch in der Stuttgarter Gegend eine sehr rührige Firma, deren Namen mir gerade Gott sei Dank nicht einfällt, die haben dann auch einen luftdichten Sack. Also es ist mir jetzt wirklich peinlich, dass mir das einfällt, weil die Idee ist, du schiebst quasi in das Basisfahrzeug hinten unter das Bett dein Motorrad rein und hast eben, wie so ein Leichensack, hast einen Kunststoffsack, den du zuziehst mit einem Reißverschluss, um den Innenraum, in dem du dich ja auch befindest, vor Benzinausdünstungen zu schützen. Um das
nicht Euro 5 plus
Motorrad, genau, das nicht Euro 5 Gestinke eben zu unterbinden. Also da gibt es schon sehr, sehr pfiffige Lösungen auf dem Markt, die wie gesagt natürlich auch dann alle tauglich sind für 2 bis 3 E-Bikes, weil ein E-Bike mittlerweile größer ist wie eine 600er von Ausmaßen her.
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich erinnere mich auch an ein Fahrzeug, ich könnte jetzt nachschauen, was es war, aber es war auch eins, was so irgendwie im Test oder im Dauertest, glaube ich, lief. Das hatten wir auch für eine Ride-Produktion. Also der Reisekollege Dirk Schäfer hat das genutzt. Da hattest du auch hinten so ein Abteil und da haben wir, glaube ich, es war auf jeden Fall eine Boxer BMW eingeladen und eine Ducati Scrambler. Und da wurde es nämlich schon echt knapp wegen der ausladenden Zylinder der BMW. Aber an sich wirklich Platz für 2 Motore da hinten, auch noch für ein bisschen Werkzeug. Aber der Wohnraum, also es war halt wirklich, der hat dann über den Motorrädern sozusagen quer gelegen und du hattest eigentlich nur so einen kleinen Bereich noch vorne. Also das ist eben der Kompromiss. Wie wichtig ist mir der Wohnraum?
Heißt ja, immer, heißt das ist Wohnraum? Keine Frage. Du hast immer das Problem der 3,5 Tonnen, ganz einfach. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt einen langen Radstand, dann hast du natürlich ein höheres Basisgewicht vom Fahrzeug. Dann machst du dir noch einen schönen Ausbau rein oder kaufst dir ein Fahrzeug mit Ausbau, dann hast du leider in der Regel 400 Kilo Zuladung. So, jetzt machst du einen Wassertank richtig voll, nimmst den üblichen Kasten Augustiner Hell mit, alkoholfrei natürlich, und nimmst noch deine Lederkombi mit und packst noch von mir aus deine GS ein und dann solltest du schon mal gucken, dass du nicht auf die Waage kommst. Also das ist immer so ein Thema auch bei modernen Transportern, dass wir auch da das Thema Zuladung eben haben. Ne?
Ja, und was da auch ganz klar, also bei den Grundpreisen, da sprechen wir zwischen 45.000 Euro und 80.000 Euro und wahrscheinlich ist nach oben fast kein Limit. Und was ja auch so in unserer Szene, möchte ich jetzt mal fast sagen, ja auch sehr verbreitet ist, dass man sich sowas eben selber baut. Also da kann man sich ganz kreativ betätigen. Ob man dann so viel günstiger hinkommt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber man steckt wahrscheinlich schon auch ein bisschen Zeit dann da rein, bis das wirklich alles passt. Also das macht man, glaube ich, auch nur, wenn man wirklich den entsprechenden Anwendungsfall hat.
Ja, und vor allem, wenn du die persönlichen Ressourcen in Form von Zeit und Talent hast, das auch selber zu machen. So ein Auto selber auszubauen. Ich meine, das kannst du ja machen mit Paletten bis hin zu Hightech, Isolierung, name it. Da bist du dann aber im Bereich Leben mit dem Motorrad und nicht Motorradtransport. Ja. Also,
wer wahrscheinlich eigentlich in vielerlei Hinsicht die eleganteste Lösung, aber eben auch die teuerste, wie es eben immer so ist. Aber
ja, ich sag mal, elegant heißt,
kommt auch
drauf an. Du musst immer davon ausgehen, dass jeder ein anderes Nutzungsprofil hat. Ja. Also was wir hier probieren, glaube ich, sollte sein, zu zeigen, was es gibt, ein paar Vor- und Nachteile zu erwähnen. Ich habe auch meinen persönlichen Favoriten schon fertig, den ich nachher noch loswerden möchte. so ein Wohnmobil mit Motorradtransportmöglichkeit ist natürlich ein Traum. A, wenn du das Ding auch stellen kannst. Das ist das größte Problem heutzutage. Ja. Na, dass auch Parkraum für Kastenwagen in Innenstädten mittlerweile katastrophal ist oder auch außerhalb von Innenstädten. In den sogenannten Speckgürteln von jeder Stadt kannst du so ein Auto fast nicht mehr parken, ohne das alle 14 Tage wie ein Anhänger umzusetzen oder dir für einen dreistelligen Euro-Bereich einen Stellplatz dafür zu suchen. Ja, und da bist du halt in einer Dimension, die im Ernstfall, also da musst du Camper oder Reisebus-Urlauber sein, der Bock hat, sein Motorrad mitzunehmen.
Ja, was wir auch, glaube ich, jetzt hier gar nicht groß aufgeschrieben haben, es gibt ja noch manche. Also manchmal sieht man es ja noch, dass kleine Motorräder hinten wie auf so einem Fahrradanhänger montiert werden. Mhm.
Ach so, du meinst eine Traverse. Okay, wir haben vorher, habe ich unterschlagen bei den Motorradtransportanhängern. Es gibt auch noch die Queranhänger. Also das sehr, sehr kurze Anhänger, die im Prinzip nur aus der Deichsel bestehen und einer Aufnahmeschiene für das Motorrad und ich das dann quasi quer zur Fahrtrichtung verlade. Warum man sowas baut, ich habe keine Ahnung. Ich finde, es sieht schrecklich aus. Ich erschrecke immer, wenn ich auf der Autobahn sowas sehe, was ja Gott sei Dank nicht oft passiert. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn ich öfter mal die Fähre benutze, dann spare ich mir dadurch einfach 2 Meter Fahrzeuglänge oder Zuglänge, was dann natürlich den Fährtarif entsprechend vergünstigt. Aber ansonsten sehe ich jetzt bei so einem Queranhänger keinerlei Vorteile. So, und was du jetzt ansprichst, das ist die sogenannte Transporttraverse, die mit einer speziellen Aufnahme am Fahrzeug eben montiert wird. Und da sehen wir jetzt auch kurz vorm Ende der Sendung, weil jetzt kann ich ja mein Favoriten formulieren. Ja. Also ich habe seit Jahrzehnten, kein Witz, das sind jetzt 2 Jahrzehnte, habe ich eine, und ich nenne jetzt auch den Namen und will keine Werbung machen, aber es ist wirklich gutes Produkt, habe ich von Kate eine Motorradtraverse, die ich mittlerweile an 4 VW-Bus T4ern montiert hatte und die demnächst hoffentlich auch an einem neuen, moderneren Mercedes Viano oder Nevito heißt er, montiert wird. Und das sind im Prinzip, ja, wie du sagst, Fahrradträger, stabile Traversen eben, auf die ich immer abhängig von der Hinterradlast des Fahrzeugs mein Motorrad draufladen kann. Und bei dem T4, mit dem ich lange zur Rennstrecke gefahren bin, war es einfach so, ich hatte da meine RSV Mille drauf mit 208 Kilo und das war von der Hinterachslast noch vertretbar, es war in Ordnung. Du hast halt ein leichtes Lenkrad gehabt, weil halt sehr viel Last hinten war, aber das war alles noch fahrbar und du hast halt meinen persönlichen Traum somit pilotiert. Du hast ein T4 mit Westfalia-Ausstattung und Klappdach drauf, mit dem bist du zur Rennstrecke gefahren, mit Tempomat 120. Du hast hinten drauf quer dein Motorrad gehabt, die Stinkerei hattest du nicht im Auto. Klar hattest du den Nachteil, du hast die Karre erstmal im Fahrerlager wieder abwaschen müssen. Aber weil es ja innerhalb der Rennsaison in Deutschland war, war das auch kein Thema mit dem Salz. Mhm. Dann hattest du halt leider, das ist auch ein bisschen ein Nachteil, das Auto immer randvoll. Also die Bodenflächen waren halt voll mit dem zweiten Radsatz, mit dem Werkzeugkasten, mit den leeren Benzinkanistern, mit 2-Liter-Kombis, mit Helm etc. pp. Aber das ist für mich bis heute der absolute beste Kompromiss in Bezug auf Alltagstauglichkeit vom Auto, also T4, T5, Viano, Vito, name it. Auch gerne mit dem Langradstand. Da hinten drauf eine Traverse, die baut im Ernstfall 90 cm aus, ist schnell montiert, kann ich in der Garage storen, wie meine jetzt, und das ist einfach tipptopp.
Mhm. Ja, jetzt hat mich jetzt überrascht, dein Favorit.
Das
ja,
ist doch.
Ich habe einen subjektiven und einen objektiven Favoriten, wenn man so will. Weil ich muss sagen, für mich, ganz klar, für mich wäre einfach ein Anhänger allein schon aus finanziellen Gründen das Sinnvollste, das Vielseitigste und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, die letzten 2-3 Male, als ich ein Motorrad privat irgendwo abgeholt habe, habe ich mir jedes Mal einen Transporter gemietet, weil das für mich einfach, hat einfach keinen Bock auf dieses Anhängerrangieren. Mhm. Ich habe an meinem Auto keine Anhängerkupplung und so weiter und dann war mir das einfach lieber so.
Ja, man muss auch fair bleiben. Also wie gesagt, für mich der Favorit ist eben A, mal einen schön ausgebauten VW-Bus oder Camper zu haben, B, für den Eiltransport, wie er jetzt am Wochenende ansteht, nämlich zum Motorrad-Action-Team-Training nach Villar zu fahren, das zum Aussendungszeitpunkt dann schon Geschichte sein wird.
So ist es.
Aber das ist für mich so der schnelle Einsatzzweck. Wohnmobil reinhocken, Tempomat 120, 130 irgendwo hinfahren, Motorrad hinten runterreißen, 2 Tage Spaß haben, Motorrad hinten drauf nach Hause fahren. Ja. So. Der erwähnte Dreispurhänger für 184 Euro, der steht natürlich auch bei mir im Garten rum und wird immer dann genutzt, wenn das Auto leer sein muss, also sprich, wenn Kinder mitfahren. Da kommt der Hänger hinten dran. So, dann fährt mal was langsamer, aber dann hast du auch mit Dreck an der Enduro oder sonst irgendwas hast du kein Thema. So, und mittlerweile hat sich noch ein geschlossener Hänger dazu gesellt, der im Moment quasi erweiterte Kellerfläche ist, aber auch da ist es halt so, wenn es jetzt im Winter irgendwo hingeht, dann steht halt jetzt auch noch der geschlossene Hänger parat. Nur hatte ich da in der Anschaffung den Fehler gemacht, dass ich den zu schmal gekauft habe. Und da kriege ich mit Ach und Krach gerade mal 2 Enduros nebeneinander rein. Und deswegen ist dieser Anhänger bei mir schon wieder angezählt, weil er einfach zu schmal ist. Also man kann auch Anhänger für jeden Zweck
vor
die Haustür stellen, wenn die Haustüre nur groß genug
ist. Du wohnst scheinbar nicht in der Innenstadt.
Nein, ich wohne nicht in der Innenstadt.
Ja, Rob, wir wollten ja so als richtig spannenden Rausschmeißer noch mal aufs Thema Ladungssicherung eingehen. Also wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, kann jetzt
gehen.
Nein, aber es ist ja tatsächlich wichtig und es passt ja auch zu, egal welches Transport, welche Transportmöglichkeit man nutzt, damit steht und fällt ja buchstäblich alles.
Das ist ein schönes Bild, steht oder fällt.
Siehste?
Nee, steht und fällt alles.
Du, ich bin auch schon mal vom Anhänger abgestürzt, also...
Ja, das hatte ich jetzt noch nicht, auch wieder kleiner Exkurs, das will man auch nicht erleben, aber das war eine knallquietschgelbe VTR 1000F Firestorm, damals hier bei der Motorpresse unten Firestorm, damals unten auf der Hebebühne der Motorpresse Stuttgart in der Werkstatt. Und die ist einfach während der Mittagspause ist die von der Hebebühne gefallen und stand dann quasi auf dem Tank mit den Rädern nach oben neben der Hebebühne, als man dann von der Mittagspause zurückkam. Kein Mensch weiß, was passiert ist.
Hat keiner ein Foto gemacht.
Wir müssten mal...
Das hätte man brauchen können.
Ja, den Archivar mal fragen. Aber dieses Bild hat sich bei mir auch so eingebrannt, das möchte ich einfach nicht erleben, wenn ich selber ein Motorrad transportiere. Und deswegen muss man wirklich zwingend darauf achten, wie man das Motorrad stellt. Wie man es fixiert und beim Thema Ladungssicherung sind wir jetzt halt auch wieder in Deutschland angekommen und in Europa damit sind wir auch bei der DIN EN 12195 und die regelt die Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen Bindestrich Zurkräfte und Zurmittel. Diese Norm bezieht sich auf die zu verwendenden Gurte, wenn ich ein Fahrzeug auf einem anderen Fahrzeug befestige. Und letztendlich erkennt man Motorrad-, Transport- oder sicherungstaugliche Gurte daran, dass sie direkt an der Schließe, am Beginn des Gurtes, eben Etikett haben, wo eben diese
Prüfzeichen
haben. Ja. Das ist wie so ein Hemdetikett. So eine Waschanweisung steht halt drauf, dieser Gurt entspricht der DIN 12195. Damit ist man safe. So, das Ganze, und da sind wir auch wieder hier in Europa unterwegs, wird natürlich noch unterstützt von einer VDI-Richtlinie, Richtlinie 2700, Blatt 14, und die regelt die Ladungssicherung von 2 Rädern. So, wollen wir gar nicht drauf eingehen, vielleicht blendest du diese
da
2.
Habe ich auch noch nie was davon gehört.
Genau, hat uns bislang hier auch noch nicht interessiert, weil bei uns sind auch in den ganzen Transportern, seitdem ich bei der Motorpresse bin, ist glaube ich noch nie ein Motorrad während dem Transport umgefahren.
Ja.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht blendest du die in die Shownotes ein, dass die Leute da auch sich mal selber einlesen können. Punkt ist also, um es runterzubrechen, schaltet euer Hirn ein, wenn ihr ein Motorrad transportieren wollt. Es muss natürlich aufrecht stehen. Es sollte rutschsicher stehen, also das ist auch so ein Punkt, wenn wir zum Beispiel bei einer Fotoproduktion, die im Regen endet, Motorräder in unsere Transporter einladen. Wir haben auch nur diese Klassikböden drin, ne, also auch teilweise Kunststoffböden, die dann rutschig werden. Mhm. Ne, deswegen, wenn man nasse Fahrzeuge auflädt, muss man ganz besonders darauf achten, dass die Räder gerade stehen, also das Fahrzeug waagerecht steht, dass
und auch nicht auf dem Seitenständer.
Sondern es sollte frei stehen. So, und dann waren wir ja vorher bei dem Thema Zupunkte. Die müssen natürlich gegeben sein im Fahrzeug. Gegeben heißt, ich muss irgendwo die Kraft, die das Motorrad hält, ins Fahrzeug einleiten. Also sowohl beim Motorrad als auch beim Transporter oder Anhänger. Da muss ich solide Zuösen verwenden, wenn ich jetzt mir was selber baue. Bei einem Motorradtransportanhänger sind diese Zurösen oder Verzurpunkte in der Regel verstärkt oder eigentlich immer verstärkt. Sie sind gut zugänglich. Und dann geht es darum, dass ich das Fahrzeug, in dem Fall das Motorrad, in jede Richtung sichere. Also ich mache das immer so. Die vorderen Gurte versuche ich an der unteren Gabelbrücke zu fixieren, weil das eine sehr solide Aufnahme ist. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, Naked Bike habe, dann kann ich den Spannwinkel schön so um 30, 45 Grad nach außen versetzen, um das Fahrzeug quasi nicht nur nach links und rechts vorne und unten zu ziehen, sondern auch eben seitlich. Damit kriege ich den Zug aufs Fahrzeug nach vorne und zur Seite ein Stück weit. Und die hinteren Gurte nehme ich dann auch immer noch zur seitlichen Stabilisierung. Also was man nicht machen sollte, ist, wenn man die hinteren Punkte zum Beispiel an den Soziusrasten setzt oder an den Soziusrastenauslegern, dass man von dort aus nach hinten verspannt, weil dann arbeite ich mit der Zugkraft des hinteren Gurtes gegen die Zugkraft des vorderen und somit fängt das Fahrzeug im Ernstfall, wenn ich jetzt nicht noch die Bremse blockiere mit einem Bremsengummi oder so, fängt das Fahrzeug an, innerhalb von den Gurten sich leicht zu bewegen. Und Bewegung ist genau das, was ich nicht haben möchte. Also entweder spanne ich die hinteren Gurte nur stumpf seitlich runter oder versuche auch die hinteren Gurte ein Stück noch nach vorne zu ziehen, damit die Zugrichtung aller vier Gurte seitlich und nach vorne gegen den Anschlag des Vorderrads ist. Und da bietet sich natürlich auch diese Vorderradwippe an, weil gerade bei Menschen, die jetzt, keine Ahnung, nicht oft ein Motorrad verladen, geht es auch darum, was mache ich mit dem Fahrzeug, bevor der erste Gurt sitzt. So, also dieser Moment der Instabilität, ich schiebe ein Motorrad in den Transporter rein, kann ich jetzt natürlich sagen, ich bin Hans Dampf und ne, balanciere das am Lenker, während ich unter dann an der Gabelbrücke den Gurt durchfädel, dann mache ich hier Jack Hero mäßig, lasse ich das Motorrad kurz frei stehen und fädel den Gurt durch den Verschluss und dann binde ich es fest. Ne? Andere Leute lehnen es gegen die Wand vom Transporter. Aber ein Transporter, bei dem regelmäßig Motorräder von, also mit dem man in der regelmäßig Motorräder transportiert, haben in der Regel Beulen von außen nach innen. Und das sieht auch ganz schön hässlich aus auf der Fahrzeugwand, wenn man von außen drauf guckt. Also ist so eine Wippe immer schon mal ganz gut, um das Fahrzeug erstmal stabil hinzustellen. Und eben die Wippe, die ja in der Regel auch solide Gummifüße hat und solide gebaut ist, die eben als Ankerpunkt des Fahrzeugs zu nehmen, um gegen diese Wippe, die sich dann in der Regel an der Bordwand abstützt oder am Fahrersitz, an der Fahrersitzaufnahme, erstmal das Fahrzeug nach vorne zu sichern. So, dann gibt es noch diese prinzipielle Frage, nehme ich Ratschengurte oder nehme ich Gurte mit normalen Schließen? Man könnte jetzt meinen, dass in den Zurichtlinien von VDI Ratschengurte erwähnt werden. Ich verwende keine.
Ja, ich glaube, da gibt es viele Meinungen. Ja. Und ja, also ich habe letztens auch in einem älteren Artikel noch gelesen, dass die Ratschengurte wohl, also dass man da halt schnell mal zu viel anziehen kann, dass das so der Punkt ist. Ich dachte nämlich auch, ja, also Ratsche wäre in jedem Fall besser, aber ist wohl auch nicht so.
Ja, das Problem ist in der Tat, wir reden jetzt von der Verzurrung eines Motorrads der gefederten Masse. So, es gibt Leute, die sagen, wenn ich die Verladerichtlinie richtig deute, dann muss ein Fahrzeug an den ungefederten Massen befestigt werden. Na, es gibt ja da auch Systeme, also von Alzur zum Beispiel.
Das ist genau
da,
ja.
Gibt es diese Achs, sag jetzt mal, Achspinökel, also wunderbare Gurtaufnahmen, die durch die Hohlachse, also Vorderrad- oder Hinterrad- oder und Hinterradachse durchgesteckt werden, dann werden die quasi verschraubt, dann hast du außen wie so Crashpads Aufnahmen und das ist dann per Gesetz, sage ich mal, die einzig legale Art und Weise, ein Fahrzeug richtig zu befestigen. Also das erklärt sich auch beim Autotransport über die Radgurte, die eben bei den Autos über die Räder gelegt werden und stimmt, dann per Ratsche auf den Hänger gezogen werden, so weil du an die ungefederten Massen ran musst, damit eben der Rest des Fahrzeugs sich entsprechend der Fahrdynamik so ein bisschen mitbewegen kann und auch selbst dämpfen kann. Zugegebenermaßen habe ich das noch nie gemacht. Ich werde es auch nicht machen, weil ich einfach mich vor diesem Invest scheue und weil es, na, auf Kölsch gesagt, es hat noch immer gut gegangen. Mir ist auch noch nie ein Moped vom Hänger gefallen. Mir ist ja mal ein Gurt gerissen, aber weil ich immer mindestens vier Gurte am Fahrzeug nehmen, war auch das kein Drama. Und da kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt hier dem Leser according to the book und gesetzeskonform eine Beratung geben wollen, dann sagen wir, das machen wir nicht. Wir reden hier von Erfahrungswerten. Deswegen ja, wir, ich gehe weitestgehend, wenn es möglich ist, eben über die untere Galbrücke. Ja.
Also ich hab's bis dato auch vor allem als elegante Lösung zum Beispiel für GS-Fahrer interpretiert oder gibt's ja auch für andere Modelle, aber ja. Aber ich glaube auch eben untere Gabelbrücke, nicht am Lenker und so weiter, nicht an der Bremsleitung, also das, da braucht man jetzt glaube ich nicht.
Ja, man sollte schon darauf hinweisen, weil ich hatte ja gerade den Idealzustand beschrieben und habe von einem Naked Bike gesprochen oder von einer Enduro, also von einer Sport-Enduro. Ne? Das wird schon schwieriger, wenn ich da jetzt wieder an den Transport meiner uralten und schon oftmals erwähnten VFR 57 denke. Da habe ich in dem Fall immer noch ein sehr freundliches Fahrzeug. Ich habe zwar eine Vollverkleidung mit nach vorne gezogener Verkleidung. Da kann ich schon mal vom Spannwinkel her nicht so seitlich gehen, wie ich gerne spannen würde. Weswegen die VFR, wenn ich die Verkleidung nicht aufspreizen möchte, durch die Gurte, die ich immer noch über die untere Gabelbrücke durchziehen kann, um die Verkleidung nicht zu beschädigen. Also das Motorrad steht instabiler. Deswegen verzurre ich dann meine VFR eben auf jeden Fall hinten seitlich, damit sie seitlich stabil steht und nach vorne eben den Zug hat über die relativ schmal ausgespreizten Gurte Richtung Ladebordwand oder Richtung Aufnahme am Motorradanhänger eben auch. So. Bei modernen Supersportlern wird es durchaus ätzend, weil die alle mittlerweile so zugemacht worden sind, so verkleidet sind, auch wegen Kühleranströmung und Aerodynamik und was auch immer, dass es da schon schwierig wird, an die unteren Gabelbrücken ranzukommen. So, und da habe ich dann in der Tat das Problem, wo packe ich die Kerle denn vorne?
Ja, da wäre dann doch so eine, dass man durch die Achse geht.
Da so ist dann so eine Achsgeschichte schon eine super Geschichte. Es gibt auch von Mototech oder auch viele weitere Systeme, gerade bei Offroadern, die dann durch die Fußrasten gehen, wo ich dann das Fahrzeug über die Fußrasten eben auf den Hänger zurre. Aber das jetzt im Detail zu besprechen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und das ist jetzt, glaube ich, genau der Punkt, wo wir auf welches Heft hinweisen müssen, Ferdi.
Ja, das ist Motorrad-Ausgabe 18.
Jahrgang 2025.
Ja, das muss man noch dazu sagen, aber natürlich, wir sind jetzt schon bei aktuell Ausgabe 22 und wenn der Podcast erscheint, sind das wahrscheinlich noch ein, zwei Hefte später. Ja, es war jetzt mal wieder so ein Fall, wo wir es nicht pünktlich geschafft haben, das zeitgleich zu veröffentlichen. Ja,
wir bemühen uns.
Und nachdem das jetzt auch schon jede Menge Holz war, gehen wir jetzt auf den Autoreisezug oder Fähren oder Speditionen. Also so Geschichten, was schon so, ich sag mal, Richtung Fernreise fast geht oder irgendwie übersetzen. Da haben wir uns gedacht, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Im Wesentlichen sind es ja ähnliche Geschichten mit Motorradverzuren, aber das würde jetzt, glaube ich, wirklich den Rahmen komplett sprengen.
Denke ich auch. Und da sind wir ja auch in einem Bereich, wo ich die Verzurerei nicht mehr eigenverantwortlich mache, sondern die einem Dritten, nämlich dem Dienstleister, quasi überlasse. Also ich mir graut's immer vor Fährüberfahrten, weil da in meinen Augen mit völlig unangepassten Mitteln Fahrzeuge gesichert werden. Also
ja, wenn
Motorrad
überhaupt.
Ein Motorrad auf dem Seitenständer wird da irgendwie von der Titanic noch so ein altes Tau drüber geschmissen und keine Ahnung was. Also ich bin immer heilfroh, wenn ich von so einer Fähre runterkomme mit einem Fahrzeug, das in dem Zustand wie ich es draufgefahren habe. Und wir werden jetzt dann auch zeitnah zum Reifentest aufbrechen und nach Sardinien fahren. Und da bin ich auch schon wieder gespannt, wie wir dann unsere S1000XR da verzurrt bekommen.
Auch jedes Mal froh, wenn man runter aufs Parkdeck kommt. Also das heißt jedes Mal, bei mir waren es jetzt erst drei oder viermal, aber das ist immer so eine Ungewissheit, mit der man da klarkommen muss.
Naja, das ist einfach, da muss man abschließend sagen, nee, das Fahrzeug ist Vollkasko-versichert, bitte, bitte. Nein, und wenn es nicht ist, dann muss man einfach positiv denken.
Ja. Okay.
Wir sind ja nicht die Einzigen, die öfter mal Fahrzeuge transportieren. Man darf ja auch die Kompetenz ruhig auch mal bei anderen Leuten sehen.
Ja. Na gut, also, wie gesagt, zum Abschluss nochmal die Übersicht in Motorrad 18 und ich denke, wir werden auch weiterhin ab und an im Testkompakt Campinganhänger, Motorradtransporter und sowas auch mal ab und zu haben. Und für Feedback, Fragen und Vorschläge erreicht ihr uns am besten über podcast@motorradonline.de. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Rob, für deine Zeit.
Danke für deine Zeit. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen was zur Erhellung beitragen können.
Ja, ich hoffe auch. Bis bald. Ciao.